Hufbeschlag, Hufschutz. Haben wir schon mal gehabt, das Thema. Das stimmt. Aber die Erde ist rund und dreht sich weiter. Zum Glück bleiben Innovationen nicht aus und so kommt es, dass man plötzlich etwas in der Hand hält, sei es ein Flyer oder ein Produkt, wo man sich denkt, wow, wie durchdacht ist das denn? Und all die Punkte, die man sonst immer so hinnimmt, wo man sich so zufrieden gibt und sagt, naja, geht halt nicht besser, sind plötzlich augenscheinlich gelöst. Und von so einem Produkt, von so einer Innovation möchte ich euch heute berichten. Und darum interessant für alle, die sich um die Hufe und um den Hufschutz ihres Pferdes Gedanken machen. Also, viel Spaß beim Reinhören.
Wie kamst du dem Namen Oki?
Oki heißt mein Pferd.
Ah, okay.
Das ist ja die, mit der alles anging und bei der keine Hufschuhe gehalten haben. Und wahrscheinlich wie in deinem Fall, Pferd lief immer nicht. Früher wollte ich damit ja nichts zu tun haben. Outgesourced die ganze Hufgeschichte.
Mhm, ja, klar.
Genau.
Und dann dafür gibt es Spezialisten.
Ja, genau. Nur ist dieses Pferd dann nie so gelaufen, wie ich das wollte. Dann habe ich Hufschuhe gebraucht, weil Beschlag kam natürlich gar nicht in Frage. Logisch, gell, weil jedes Pferd kann barfuß gehen. Ja, und dann haben die Hufschuhe nicht gehalten. Dann hat sie die ersten Hufschuhe, ich weiß nicht, wie viele wir durchprobiert haben, die Hufbearbeiterin, die tut mir heute noch leid. Die hat alle zerlegt, also in 15 Minuten, ich bin ausgeritten, entweder sind sie geflogen, sie haben gedreht, sie haben sich zerlegt, die Schrauben sind raus, die Gurte sind gerissen und dann hatte ich Scoot Boots, Achtung Werbung, aber die Scoot Boots waren dann tatsächlich die einzigen, die einigermaßen gehalten haben, einigermaßen, bloß im Galopp, zack, weg. Mhm. Termino heißt das Ganze, bei den Spaniern heißt es Campanero. Oder, glaube ich, Campanero, dieses Geschaufel mit den Beinen. Ja, und im schnellen Galopp sind die dann wieder ins Gebüsch gefallen. Dann habe ich mir beim Absteigen am Hang bin ich auf den Stein runtergestiegen, habe mir die Bänder gerissen, als ich einen blöden Hufschuh suchen wollte. Ach, und das hat mich dann so genervt.
Irgendwann denkst
genau,
du,
genau, und reicht's. Irgendwann musste ich dann meine Hufe selber machen, weil wir umgezogen sind und dann ging das halt.
Dann hast du Hufschuhe gemacht, also Hufkurs.
Ja. Und dann ging das auch los, dass ich mir dachte, das Geschiss mit den Hufschuhen mache ich jetzt nicht mehr länger mit. Und dann wurde halt geklebt, dann habe ich alles ausprobiert, was es so gab und so ist das Ganze gewachsen und dann wurde ganz schnell klar, dass das Allermeiste, was es gab, eigentlich auch nicht in Frage kommt,
okay.
Weil gerade hier so weiche Geschichten, mhm. die gar keinen Kern haben, das ist
ja,
bei einem Pferd, was so läuft, kann man vergessen.
Die das hat sind so Badelatschen.
Genau, Flipflops. Ich habe sie auch Flipflops genannt, weil es macht immer klapp, klapp, klapp beim Laufen. Und das Pferd hat halt ein abartiges Gangwerk. Also es heißt ja nicht umsonst, dass die Tiere sich uns aussuchen. Ich weiß jetzt warum. Das war meine Herausforderung. Und ja, durch dieses Geflappe, erstens mal ist sie wirklich nicht gut gelaufen, dann hat sich, weil die einfach zu weich waren, das Ganze runtergearbeitet recht schnell. Also nach 2-3 Wochen waren die so aufgearbeitet, durchgelatscht. Vom Abrieb ist das auch immer eine harte Nummer gewesen bei ihr. Auch Hufschuhe, die hat die Hufschuhe durchgelaufen wie Eisen.
Mhm.
Genau. Und
was,
dann,
was für ein brachiales Pferd ist Oki?
Ein Paso Peruano. Das ist eigentlich eine ganz zierliche, nette, kleine Stute. Aber ein brachiales Gangwerk.
Ja, hört sich so an.
Genau, mit flachen Hufen.
Und dann kommt man auf die Idee und sagt, okay, ich entwickle jetzt meine eigenen Kunststoffbeschläge.
Ja, ich bin dann, wie gesagt, hier bei der Marke, darf ich es nennen, weiß ich nicht, bei der Marke gelandet. Dann ging es halt das Thema mit diesen flachen Trachten los. Also ich war dann erstmal ganz zufrieden, es hat gehalten, das Problem war schon mal erledigt. Es hat sogar 4 Wochen, 5 Wochen gehalten, das war dann auch so, dass ich sage, naja, damit kann man ja leben.
Mhm.
Aber ein bisschen, also alle 5 Wochen das Neumachen, Zeit, Geld.
Ja,
ja. Ja, und dann kam das Thema mit den flachen Trachten. Ich habe sie dann einfach nicht verbessern können. Also sie sind nicht zwingend schlechter geworden, wenn ich jetzt mal 6 Wochen... keine Lust, Zeit hatte, die Hufe zu machen, dann waren sie dramatisch schlechter. Also dann bin ich gleich wieder ein halbes Jahr zurückgefallen in unserer Entwicklung. Also musste ich mich zwingen, wirklich alle 3-4 Wochen die Dinger runter, die Hufe bearbeiten. Und das war trotzdem die ganze Zeit wie ein Kampf gegen Giganten, diese Trachten.
Kenne ich.
Dieses Giganten-Gangwerk. Ja. Ich habe halt dann irgendwann angefangen zu überlegen, warum. Warum ist das eigentlich so? Habe ich sie barfuß? So ist sie ja auch gelaufen dann mit Hufschuhen. Es war halt nervig, weil sie immer wegfliegen, aber grundsätzlich ist sie ja barfuß gut gelaufen. alle 3 Wochen Hufe bearbeiten und die Trachten wurden besser. Genau, dann habe ich angefangen zu überlegen, wie kann das sein, dass ich barfuß die Hufe besser hinkriege, wie mit einem Beschlag, der ja eigentlich vor Abrieb schützt und so weiter. Und so ist es dann eigentlich weitergegangen, weil ich immer frage, warum ist es so, warum machen die das so, warum passiert das so? Ich habe meine Mama schon gelöchert mit warum. Ich glaube, jeden als Kind habe ich mit warum gelöchert. Wenn ich warum sage, dann rennen alle.
Warum?
Warum? Warum ist die Banane krumm, kommt dann immer. Ja.
Also du machst dir wahnsinnig viel Gedanken, ich merke schon, ja. Vor allem bis ins kleinste Detail. Und da, wo viele aufhören, wo es heißt, okay, jetzt funktioniert es ja schon mal, passt schon, genau, das ist so. Halt, nichts ist hundertprozentig, da bist du dann in deinen Gedanken einfach nur weitergegangen.
Ja, genau.
Ja, Ronny, jetzt stell dir mal ganz kurz vor, der Podcast hat heute einen ganz bestimmten Grund. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Innovation in erster Linie. Ich war auf dem Wanderritt und habe einen Flyer an meiner Scheibe gehabt vom Oki Hufschutz. Haben wir als erstes gedacht, schon wieder neue Beschläge, schon wieder wird er das Blaue vom Himmel versprochen über neue Sachen und so weiter. Und habe mir den Flyer dann genau angeschaut, bin aber sehr schnell sehr neugierig geworden. Und wie es der Zufall will, wohnst du gar nicht weit weg von unserem Stall. Und deswegen hat sich dieses Treffen halt so spontan ergeben. Und dafür möchte ich erstmal recht herzlich Danke sagen. Ich finde ja total cool, dass du vorbeikommen bist und also Anschauungsmaterial mitgenommen hast. Und ich glaube, wir werden heute eine ganze Menge erfahren. Thema Hufschutz hatten wir schon ein paar Mal, aber da gibt es einfach, was war das, nach oben noch viel Luft. Und also erstmal herzlich willkommen, Ronja, grüß dich in diesem Podcast.
Ja, danke, dass du mich heute eingeladen hast, so spontan.
Gerne, gerne.
Geschichten vom Pferd. Der Podcast.
Ronja, ich möchte mir ein bisschen was von deiner Person wissen. Erzähl mal, wie bist du eigentlich zum Pferd gekommen?
Oh, eigentlich schon, ich glaube, ich saß schon am Pferd, da war ich noch nicht mal auf der Welt. Nein, meine Eltern hatten schon immer Pferde. Meine Mama hat sich eine 6 Monate alte Stute gekauft mit dem Plan, ich kriege jetzt auch ein Kind. Wenn das Pferd dann 3 ist, ist das Kind dann auch 3. Dann kann ich das Kind der Oma geben und kann mich ums Pferd kümmern. Was ja nicht der schlechteste Plan war. Genau, und dann kam zu dieser Stute der Vollbruder dazu. Das war das Pferd von meinem Vater. Also hatten beide Eltern
Pferde. Also beide Eltern reiten, okay.
Meine Oma, mein Opa hatten einen Reitstall. Da hatten wir dann schon Ponys. Ja, und dann ist es eigentlich schon so losgegangen. Also ich bin aufgewachsen auf dem Pferderücken. Wir sind auf die Koppel gelaufen, haben uns auf die Ponys geschwungen und geschaut, wer als erster unten liegt.
Also wie im Innenhof sozusagen.
Ja, wie im Innenhof. Nein, es war eigentlich wirklich eine schöne Kindheit so mit den Pferden.
Ja.
Dann habe ich, als ich 8 war, haben wir dann uns entschieden, weil meine Schwester ja auch geritten ist, dass wir irgendwann ein drittes Pferd brauchen. Die Ponys waren dann zu klein. Ich selber bin ja auch nicht gerade klein. Yeah. Und dann haben wir uns eine Töltende Traberstute gekauft. Aha. Und damals wusste kein Mensch, dass Traber tölten können. Das war ja vor, jetzt ist sie 33, mit 33 gestorben. Und ja, dann war das unser Kinderpferd. War auch ganz amüsant, weil die von der Rennbahn kam. Die war ein bisschen zu klein, wurde aussortiert. Dann hatten wir sie. Pferd konnte nicht bremsen. Es kannte nur Vollgas und Vollbremsung. Ja, das war am Anfang ziemlich lustig, aber irgendwie hat man sich da nicht viel gedacht. Gell? Kinder drauf, ab ins Gelände. Dann sind wir halt in der einen oder anderen Kurve einfach mal so dahin geschlittert und im Dreck gelegen. Oder Stoppelfeld runter im Galopp, Vollbremsung. Da habe ich meine schönen Zähne her.
Okay.
Die Bremsung lag dann auf dem Hals. Ja. Die ist aber dann mit der Zeit doch ganz gut geworden. Man hat dann erkannt, dass das Pferd keinen Gangfehler hat, sondern einfach töltet.
War das nur als Gangfehler definiert früher so?
Ja, die Reitlehrer dachten, die traloppiert, die ist so blöd zum Laufen. Die dachten immer, sie galoppiert vorne und trabt hinten und keiner konnte zuordnen, was das Pferd macht. Und leider Gottes hat man damals versucht, halt wirklich sie in irgendeine Form von Gang zu drängen und Englisch zu reiten, weil Westernreiten war ja auch, das waren ja die Exoten.
Ja.
Naja, und dass sie sich nicht als Turnierpferd eignet, war dann auch relativ schnell schon klar. Irgendwann haben wir uns dann entschlossen, einfach Freizeit mäßig Wanderritte mit der zu gehen und das war voll ihre Passion. Mhm. Das war das bequemste Gangpferd, also bequemer wie unsere jetzigen Gangpferde.
Okay.
Im Tölt ist die einfach dahin marschiert. Gang einlegen und ab.
Klasse.
Also das war wirklich eigentlich das beste Pferd, was wir hatten. Die war nervenstark, das war super. Das beste Kinderpferd.
Ja, kann man vorstellen. Lustig, schon ja. Die erste Parallele, weil wir haben auch mit Traber angefangen. Und ich glaube, viele Reiter fangen irgendwie mit Traber an, habe ich das Gefühl.
Ja.
Oder kommen durch Traber zum Reiten halt irgendwie. Ist ja nicht schlecht, das sind ja tolle
gesund,
Pferde.
Die sind gesund, die sind stabil, die sind nervenstark.
Ja. Also menschgezogen.
Bis auf diese anfänglichen Probleme, aber...
Man lernt sehr viel mit Traber.
Genau. Und die war auch sehr sensibel. So Warmblut, wenn die meins gewesen.
Ja. Wie ging es dann weiter mit Traber? Dann?
Ja, dann hatten wir, wie gesagt, noch die Pferde von meinen Eltern nebenher. Waren Freizeitreiter, das lief dann so dahin. Irgendwann war ich dann ausgewachsen, bin von daheim weg, Schule war zu Ende. Ich habe gearbeitet, dann habe ich am Chiemsee gelebt. Da wollte ich dann eigentlich die Traberstute zu mir holen.
Mhm.
Hat die Mama gesagt, nein, ich will sie nicht trennen, weil sie mit ihrer Stute zusammengelebt hat. Ja, dann hatte ich da Reitbeteiligungen, war aber mit diesen ganzen verrückten Reitbeteiligungen auch nicht so glücklich.
Mhm.
Dann wollte ich irgendwann einfach wieder ein eigenes. Ja, und dann war die Stute von meiner Mutter auch schon in einem gewissen Alter, hatte Cushing zweimal Hufrehe, die Traberstute hatte Hufrehe, da ging es auch schon los, dass ich mich um die Hufe dann gekümmert habe mitunter. Dann hat sich meine Mama auf Pferdesuche gemacht. Irgendwie, frag mich nicht warum, durch den tölten Traber hat sie gemeint, sie braucht jetzt auch ein Gangpferd. Dann haben wir uns verschiedene Rassen angeschaut, ich war natürlich immer dabei. Dann hat sich bei ihr ganz schnell herauskristallisiert, dass die nordamerikanischen Gangpferde ihr liegen. Vom Temperament und so weiter sind wir etwas gediegener.
Also bin jetzt in den Rassen nicht so firm, aber nordamerikanisch heißt, was sind das dann die Tennessee Walker?
Genau, die Missouri Foxtrotter, da ist sehr viel Waterblut oder ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, auf jeden Fall etwas entspanntere Rassen und die Südamerikaner sind dann etwas hitziger, da ist mehr Spanierblut drin. Die haben mehr Temperament.
Okay.
Genau, und das war dann schon mehr mein Fall. Aber ich wollte auch unbedingt was töltet. Isländer wäre nie in Frage gekommen, ja, weil mit 1,80 Meter brauche ich keinen Isländer reiten. Ja, und dann habe ich da die Oke gesehen und dachte mir, mein, du bist so klein und eigentlich bist du mir viel zu klein und läufst mir die ganze Zeit nach wie ein Hund. Was soll ich denn jetzt da machen? Eigentlich bist du mir zu klein, aber du bist süß. Und naja, das ist nicht immer eine Vernunftsentscheidung, gell?
Ja.
Gott sei Dank ist sie dann gewachsen.
Ja, wie alt war sie?
Da war sie 3.
Ah ja, okay, gut.
Naja.
Und Oki ist jetzt, erklär nochmal die Rasse.
Ein Paso Peruano.
Paso Peruano habe ich vorher auch noch nicht gehört, aber ja, gibt viel.
Es ist wie die Pasofinus aus Südamerika, deswegen etwas temperamentvoll und töltet. Also es nennt sich da nicht Tölz, sondern Pasoiano und Soprendando. Aber die sind etwas flotter, können auch vorwärts gehen. Du kannst bis ins Galopptempo tölten.
Okay.
Nur das Gangwerk ist halt sehr speziell. Also die schaufeln richtig links, rechts, raus, schieben hinten, was natürlich die flachen Trachten ein bisschen unterstützt.
Also flache Trachten gerade hinten, ich meine, das kennt man ja vom Traber ja auch eben.
Ja.
Das war so mein Problem.
Dieses Schieben, das
ja,
kommt
genau.
Immer von dem schiebenden Gang.
Und auch diese hingezüchten, eben flachen Hufe hinten, damit die mehr schaufeln. Genau, so bin ich zum Hufbeschlag eigentlich gekommen, weil
durch den Traber
immer platt hinten. So, flache Rundseite, genau.
Ja, genau.
Und keiner kann es eben richtig oder recht machen und dann fängt man irgendwann selber an, sich für das Thema zu interessieren. Lustig, cool, okay.
Ja, und dann hatte ich sie und dann ging es mit den anderen Themen los. Dieses Pferd ist halt meine Herausforderung, gell?
Ja, es gibt so Pferde, an denen lernt man halt auch.
Ja, genau.
Es muss halt irgendwie, wenn es gut ist, ist immer Balance, dass man auch was davon hat oder so.
Ja.
Aber kurzer Seitblick mal, du hast gesagt, eben Trageschwäche, du hast irgendwas vorhin von einer Bindegewebsschwäche gesagt.
Genau, das ist in der Rasse DSLD heißt die Krankheit.
Okay,
das ist da leider extrem vertreten, gibt es aber inzwischen in ganz vielen Rassen. Meine persönliche Vermutung, es ist nämlich nicht ganz geklärt, es gibt keinen Gentest, wo das herkommt, aber meine Vermutung ist etwas diese Überzüchtung Richtung Hypermobilität, weil inzwischen haben Warmblüter das auch durchaus. Verschiedenste Rassen, da gibt es jetzt immer mehr. Und die Pferde werden ja alle hypermobiler, immer weicher, immer mehr auf Show und so weiter.
Ja.
Und früher waren das Arbeitspferde in den Anden, also eigentlich zähe, harte Pferde. Mhm. Und nachdem dann immer mehr Show kam und die Beine immer noch spektakulärer rumgeschmissen werden, wie beim Isländer, da denke ich mal einfach, hat das Bindegewebe sehr gelitten und dadurch sind die nicht mehr so belastbar. Also du musst das ausgleichen mit Muskulatur, was das Bindegewebe nicht mehr leisten kann.
Mhm, okay.
Und da bin ich dann, musste ich mir leider eingestehen, dass man nicht einfach nur ausreiten kann.
Also das heißt,
sondern auch Muskeln aufbauen muss.
Genau, verstärkt Bodenarbeit dann? Oder
ja, genau. Also durch die klassische Dressur, mhm. Handarbeit, Bodenarbeit. Mhm. Und einfach, die haben ewig keine Muskeln aufgebaut. Das Thema Fütterung ist auch ein Riesenthema in der Rasse. Die kommen aus den Anden. Also die sind erst seit noch viel weniger kurzer Zeit hier in Deutschland wie die Isländer.
Ja.
Das heißt, die ganze Ernährung, der Stoffwechsel ist alles noch nicht wie beim Warmblut. Also muss man da...
Sind die hier gezüchtet oder hast du die...
Ich glaube, die Oki kam. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die im Bauch rübergeflogen ist. Aber die Yama wurde auf jeden Fall hier geboren. Aber die Eltern sind alle noch von Krügen.
Das ist mal die Geschichte zu deinen Pferden und die stetige Problematik mit den Hufen. Und dann hast du dir gedacht, ja, jetzt mach einfach mal meine Beschläge selber. Also umso verwunderlicher und das ist das, wo ich echt sage, Respekt und Hut ab, weil ich weiß, wie Kunststoff pressen geht und wie teuer Formen sind und die ganze Entwicklung in den Materialien und so. Und da war mein erster Gedanke, wow, warum tut man sich das an? Also warum hast du das schon erklärt?
Ach, warum tut man sich das an, habe ich mich auch oft gefragt. Aber ich weiß nicht, ich bin dann so getrieben gewesen von einer Lösung und...
Wie bist du an die Sache rangegangen?
Ich habe irgendwann einen 3D-Drucker gehabt. Das war für mich das größte Geschenk überhaupt,
okay.
Weil ich anfangen konnte, erste Modelle selber mal zu drucken. Also natürlich waren die nicht in der Lage, dass ich die jetzt wochenlang am Pferd lasse. Aber es ging jetzt nur mal um die Geometrie, dass man was in der Hand hat zum Testen, dass ich was hinhalten kann, Pferd draufstellen kann, auch mal hin ans Pferd montieren kann, um einfach mal zu gucken, was funktioniert nicht.
Was waren so die Eckpunkte, wo du gesagt hast, oder was so der Auslöser war, wo du gesagt hast, das muss sich ändern? Das mache ich besser.
Was ich definitiv besser machen wollte, ist, ich wollte kein Metall mehr, weil ich hatte ja dann auch schon den großen Kundschaftsstamm als Hufbearbeiterin und habe dann ja immer mit anderen Produkten gearbeitet, habe dann tatsächlich da die gleichen Erfahrungen immer wieder gehabt mit die Hufe reißen an der gleichen Stelle, die Metallkappen bei schlechtem Horn habe ich das Problem, sie drücken sich ins Horn, die Hufe reißen oder die sind hinten zu weich, ich habe nur vorne einen Metallkern, hinten gar nichts, dadurch schiebt es mir die Trachten teilweise noch weiter unter, wenn die eh schon geschwächt sind. Oder die Hufe brechen mir an genau der Stelle, wo der Metallkern endet. Ja, und das hat sich dann immer wieder gleichen Geschichten gezeigt. Dann kam dazu, die Besitzer haben teilweise Angst vor den Metallkappen. Mhm. Nicht unbegründet, weil sich die Pferde dann die Eisen abgetreten haben zur Hälfte, die sich unter den Huf geschoben haben, die Kappen eingetreten. Dann ist das Pferd lahm, Lederhautentzündung, sonst irgendwas. Das sind Einzelfälle, aber... Auch die haben in mir gearbeitet natürlich. Und es kann immer passieren, das kann bei Metallhufeisen passieren, es kann bei allem passieren, ja, dass es solche Sachen gibt. Aber ich habe halt gedacht, wenn ich was mache, dann möchte ich irgendwas machen, wo ich das versuche, möglichst alle Probleme anzugehen in einem Produkt. Dann war mein nächstes Problem, jetzt mache ich das Ganze ja nebenberuflich.
Mhm.
Habe jetzt auch nicht so große Lust, mir ein Lager für 20.000 Euro anzulegen, dass ich von jeder Sorte, jede Materialmischung, jede Form und alles da habe, mit Kappen, ohne Kappen, keine Ahnung. Das ist schön, dass es das gibt, aber es ist manchmal etwas aufwendig, das dann umzusetzen. Entweder ich sage den Leuten, bestell es vor und ich komme und mach's, aber dann passt die Größe nicht.
Ja, ja.
Dann kann ich es wieder tauschen.
Ja.
Oder ich muss es dann speziell für das Pferd bestellen, weiß dann nicht genau, passt die Größe. Na nee, wir nehmen doch die andere, kannst du wieder zurückschicken. Ja, das war auch immer ein bisschen das Thema. Ja, dann habe ich versucht, auch dieses Thema in das Hufeisen mit einfließen zu lassen. Wie bekomme ich es hin, dass ich möglichst viele Varianten in einem Beschlag habe oder den Beschlag so hinbekomme, dass ich ihn anpassen kann auf möglichst viele Einsatzzwecke.
Also möglichst variabel.
Ja, genau. Auf Hinterfüße, Hinterhufe, Vorderhufe,
ja.
Mit Kappen, ohne Kappen. Geschlossen, offen, genagelt, geklebt. Ja, und da sind dann doch 4 Jahre Hirnschmalztesten reingeflossen.
Krass. Jetzt, okay, mal ganz kurz von meiner Seite über das Produkt, über das wir sprechen. Ich sage jetzt einfach mal Marktführer wahrscheinlich oder ich nenne es jetzt einfach mal Marktführer.
Okay,
also der Marktführer. Genau, das Problem, habe eben auch hier auch schon berichtet, dass wir damit über die Alpen reiten oder geritten sind auch und dass es da getestet, ob man eigentlich sehr zufrieden war. Eben aus der Sicht, wie wir es vorhin beschrieben haben, was Besseres gibt's ja nicht und passt schon. Das ist jetzt sehr billig, aber okay. Meine Problematik war bei den Dingern auch immer, ab einer gewissen Laufleistung kommt dann das Metall raus und dann werden sie halt rutschig und dann geht's ziemlich schnell dahin mit der Haltbarkeit, mit der Festigkeit und so weiter. Das war auch immer mein Kriterium, wo ich gesagt habe, und die Anpassbarkeit, genau. Deswegen gibt es ja so, glaube ich, alle 3 mm Abstufungen, weil du halt einfach sehr schnell am Kern bist, wenn du dann die Sachen aufklebst oder aufschmelzen soll. Ich nehme jetzt mal kurz deinen Beschlag in die Hand und ich versuche den jetzt einfach mal zu beschreiben und vielleicht auch, warum wir deswegen aufmerksamer bin. Okay. Also erstens mal, man merkt, du kommst von der Designrichtung, schauen einfach ziemlich futuristisch und toll aus, was jetzt kein Kriterium fürs Pferd an sich sein sollte, aber trotzdem schaut cool aus. Schaut sehr innovativ und modern aus. Sie haben eine tolle Sohle unten, beziehungsweise ein Profil, was rutschfest ausschaut. Sie sind durchgängig Kunststoff, sie sind daher auch sehr leicht im Vergleich, finde ich. Sie sind durchgängig von der Stabilität gleich, also vorne wie hinten überall gleich hart und nicht irgendwie, sie haben keinen Schwachpunkt oder eine Kante, von da an sie anfangen zu kippen oder zu wackeln. Man kann sie nageln, man kann sie kleben, du hast Aufzüge dran, vor allem ganz tolle innovative Idee noch. Du hast eine einlegbare Keilsohle, die man immer wieder verwenden kann, die sich ganz leicht einklipsen lässt und dann finde ich noch ganz toll, du hast auch ein sehr leicht rausnehmbaren
Click-It-Deckel
nennst du das, okay. Also um einfach das, den Beschlag unten durchgängig geschlossen zu halten und der ist auch noch leicht, der ist weich und gepuffert, genau. Und rundum, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, wenn man das Produkt jetzt mal allein in der Hand hält, dann ist das schon echt total gelungen vom Design und auch innen die Laschen, wie du die angebracht hast, weil das war eben auch beim Marktführer, muss man immer dann mit dem Skalpell hergehen und dann ein Teil rausschneiden, damit die überhaupt anpassen. Also auch das ist toll gelöst. Und dann hinten noch der Steg, der einfach relativ leicht quasi flexibel bearbeitbar ist, dass man den einschneiden kann, um eine gewisse Flexibilität zu erhöhen oder eben in diesem Bereich, so wie sie momentan sind, schaut es eigentlich ziemlich stabil aus. Und das ist aber einfach dem Move-Mechanismus auch gut nachempfunden. Klasse. Also in Instagram und auf YouTube wird man ja dann sowieso die Fotos sehen von dir, von dem Beschlag und auch einmal so ein Bericht, wie du das machst. Es ist übrigens kein Werbe-Podcast, soll es nicht sein, sondern ich bin einfach nur von der Innovation und von dem Produkt so überzeugt. Und du bist ein Startup-Unternehmen und ein Startup mit neuen Ideen kann ja nur einfach den Markt verbessern und neue Sachen auf den Markt bringen. Und deswegen finde ich das zum Wohl der Pferde ganz wichtig, dass man davon berichtet. Das ist jetzt meine Intention. So, habe ich was vergessen von deinem Produkt?
Die Laschen haben wir noch.
Die Laschen, ja klar.
Genau, es gibt noch Klebelaschen in bald 2 Varianten.
Gut, die sind jetzt den bereits auf dem Markt erhältlich jetzt nicht so unüblich, aber du hast
das, ja, es ist genau wie beim Hufeisen. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, was kann man besser machen.
Ja.
Es liegt wieder im Detail.
Mhm.
Also ich habe zum Beispiel die Kanten schon angeflacht außen, damit man die nicht anschleifen muss, spart einen Arbeitsschritt. Wenn das Pferd drüber streift, dann rutscht das schon mal ab. Weil das kennst du bestimmt, dass manche angeschliffen werden. Genau, da habe ich versucht, das einfach schon mit einzubringen.
Und manche Pferde dann auch nicht so erfreut sind, wenn es mit der Schleifersche, mit der Flex dann wieder am Huf hingehst.
Genau.
Und, genau.
Somit ist das schon drin.
Ja.
Dann haben wir hinten einen kleinen Anschlag. Wenn ich die schweißen möchte, kann ich hier entlang rollen, damit ich nicht in den Hals der Laschen komme. Das sind halt einfach viele kleine Details, wo ich gedacht habe, wie kann ich es besser machen. Dann haben wir hier so einen kleinen Rand außen um dieses, ich nenne es mal Klebekissen. Der dient dann später dazu, wenn ich das am Pferd habe, dass ich wirklich beim Versiegeln der Laschen, wenn ich einmal außen rum gehe mit dem Kleber, der Kleber da schön reinlaufen kann, fest sitzt und sich versiegelt. Dann haben wir hier hinten eine, ja, wie nennen wir es, eine Sollentfernungsstelle. Hier kann ich jetzt mit der Hufzange reingreifen. Das kennst du vielleicht, wenn die sehr glatt anliegen. Manchmal kommst du einfach nicht rein und dann machst du die Lasche beim Abziehen kaputt. Und so kannst du da reingreifen und schon mal das erste Stück runterziehen und sie dann langsam hebeln, ohne dass die Laschen kaputt gehen.
Siehst du,
so das ist die Wiederverwendbarkeit gleich gegeben.
Wahnsinn. Ich habe jetzt gedacht zum Beispiel, okay, das ist jetzt vom Druck her einfach ein kleiner Bereich, der halt produktionsbedingt übersteht, aber nee, auch da hast du schon wieder dran gedacht.
Es sind wirklich, der Teufel liegt im Detail, jedes Detail ist durchdacht.
Ja, sehr gut.
Also ich kann sie wirklich schön abziehen. Das war auch der Gedanke jetzt eben für die zweite Generation oder die zweite Variante der Laschen, die Wiederverwendbarkeit, weil die möchte ich gern bei dem Klickedeckel, der ist wiederverwendbar, die Keilplatten sind wiederverwendbar. Genau, und jetzt haben wir noch eine zweite Variante Laschen, die dann sehr auf die Wiederverwendbarkeit ausgelegt ist.
Ja.
Ja, und ansonsten ist der Unterschied, würde ich mal behaupten, bei meinen Laschen zu anderen Laschen, die es am Markt gibt, dass sie sehr, sehr reißfest sind. Das war nämlich auch ein Thema, was ich oft hatte, dass mir die Laschen teilweise eingerissen sind.
Ja.
Ja, naja, und das Problem ist jetzt, wenn der Kunde kommt und sagt, oh, meine Lasche ist ab. Der sagt ja erstmal nur, meine Lasche ist ab. Dann fahre ich hin und denke mir, nein, jetzt ist die Lasche abgerissen. Jetzt muss ich das Hufeisen runtermachen, muss sie wieder anschweißen. Es gibt Leute, die schrauben sie an, aber ganz, ganz schwierig, dieses Thema. Nein, ich möchte es dann gescheit machen, nehme den Beschlag runter, schweiße eine neue Lasche an, klebe ihn wieder hin. Also ein Riesenaufwand, muss das auch berechnen beim Kunden. Ja. Und dadurch, dass die so reißfest sind, kommt es, außer es passiert was ganz Katastrophales, dann ist ja auch gut, wenn sie reißen irgendwann, aber es ist so, im Alltag passiert das nicht, dass die reißen. Es geht vielleicht mal eine ab. Ja. Da kann der Kunde sich ein Schleifpapier nehmen und den Kleber und kann sie selber hinkleben. Das ist schon mal ein großer Gewinn, finde ich, die Reißfestigkeit. Ein bisschen stabiler sind sie insgesamt.
Also bei den Laschen, die ich kenne, ist es eben so genau, dass im unteren Bereich ja so eine dünnere, stellere ist, um eine Flexibilität zu gewährleisten, dass man die gut anlegen kann. Und da ist es beim Aufschweißen gar nicht so einfach, das quasi unberührt zu lassen. Das heißt, oft erhitzt man das auch und dann hat man da schon die erste Hochkante. So.
Die Schwachstelle.
Und durch diesen Steg, den du da mit eingebaut hast, sind nicht nur die Laschen oben ein bisschen geschützt, sondern das stimmt schon auch beim Auflegen, beim Aufschweißen hat man da eine ziemlich gute Führung, wie es ausschaut.
Also und allein optisch, dass du weißt, wo du föhnst.
Genau.
Weil, ja, sonst kommst du zu weit hoch, was auch immer. Und allein das.
Ja. Und was mir bei den Laschen noch gut gefällt, das ist eine Viererreihe von groß bis klein, durchgängig. Und du kannst dir quasi die Laschen raussuchen, die du für die Größe des Hufes brauchst.
Genau.
Das finde ich auch schon mal.
Und dadurch kann ich zum Beispiel auch sagen, jetzt wenn ich alle, also es ist ja immer paarweise die Laschen, jetzt könnte ich die beiden großen an den Vorderhuf machen und die beiden kleinen für den Hinterhuf.
Ja.
Die sind halt dadurch sehr effizient.
Ja.
Hätte ich nur drei, bräuchte ich immer noch einen Satz mehr. Ja.
Könntest du es mehr verkaufen?
Kann man jetzt sehen, wie man möchte, aber. Ja,
aber du, der nachhaltig ist auch der Thema.
Ja, Nachhaltigkeit ist ja heutzutage immer Thema.
Ja, klar. Super. Von der Haltbarkeit. Was hast du schon für Tests gemacht und wer ist mit denen schon geritten? Wie lange hast du die am Pferd schon?
Also seit 2 Jahren sind sie schon im Einsatz am Pferd. Okay. Natürlich anfangs die ersten Prototypen, verschiedenste Materialtests und so weiter, aber insgesamt seit 2 Jahren und der Hauptvergleich, meine Kunden, die ich ja vorher mit dem Marktführer alle beklebt habe und die dann, ich hatte jetzt zu Beginn immer nur eine Größe, also konnten nur die Pferde, wo es gepasst hat, auch Testpferde werden. Da hatte ich den Vergleich zum Marktführer, gleiches Pferd, gleicher Besitzer, gleiche Haltung, gleicher Hufpfleger oder Hufschmied. Ich habe das dann auch anderen gegeben, also unter gleichen Bedingungen den Abrieb testen und ich würde fast sagen, zu 80% ist es immer ein bisschen jedes Pferd anders, aber zu 80% sahen die einfach in der gleichen Laufzeit deutlich besser aus oder konnten sogar noch 1 bis 2 Perioden länger draufbleiben. Ich habe Pferde, da sind die 4-mal drauf, aber das ist dann...
Okay.
Und die gehen wirklich oft ins Gelände, das ist dann schon sehr gut, aber wie immer, es ist pferdabhängig.
Ja.
Und ansonsten... Zum Beispiel nehmen wir die Oki. Nach 4 Wochen ist der Marktführer durchgelaufen. Und da sind die nach 6 Wochen noch so, dass ich sagen könnte, nehmen wir sie nochmal 3 Wochen, 4 Wochen. Vielleicht halten sie auch 6 Wochen, wenn ich weiß, im Winter, wir machen wenig.
Also
Abrieb
was
insgesamt gut. Dann habe ich eine Distanzreiterin, die jetzt Zweite geworden ist.
Mhm.
Bei dem letzten Distanzritt, genau, die hatte die drauf. Im Training, auch im Ritt, hat alles super funktioniert. Schauen immer noch gut aus. Einen extremen Wanderreiter hatten wir schon, der ist über Stock und Stein, ich weiß jetzt nicht genau welche Routen, aber der reitet nach Spanien, nach Russland, über die Alpen, immer im Alleingang, der hatte die jetzt auch 3 Monate am Stück drauf, waren dann noch so, dass er gesagt hat, ach, können wir nochmal 4 Wochen drauf machen, die waren übrigens genagelt,
okay,
genau, aber insgesamt würde ich sagen, vom Abrieb sind sie wirklich, wirklich phänomenal, was ich bis jetzt im Vergleich zu allem anderen habe.
Also was mir logisch erscheint, ist, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, eben wenn einmal der Eisenkern beim Marktführer rausschaut, dann geht es relativ schnell dahin. Und hier, dadurch, dass die durch und durch Kunststoff sind, hast du zwei Vorteile. Erstens halt, es löst sie nichts auf, sie latschen sie einfach nur ab.
Genau.
Und dadurch hast du einen wesentlich größeren Bereich von der Bearbeitbarkeit, also sprich von Bereichen, die du abnehmen kannst, ja, oder am Huf anpassen kannst. Und das war ja auch der Hintergedanke, dass du nicht so viel verschiedene Größen hast, sondern dass du da ein bisschen mehr Luft in der Bearbeitung hast.
Genau, also die sind von der Gesamtgeometrie eigentlich mit nichts vergleichbar, was es sonst gibt, traue ich mich mal zu sagen. Die Geometrie ist so ausgelegt, dass ich wirklich Hinterhufe und Vorderhufe draufstellen kann, im Bereich von 10 mm. Die Aufzüge, je nach Huf, passen in den allermeisten Fällen automatisch. Die legen sich automatisch an, dadurch, dass die einfach eine gewisse Vorspannung haben. So kann ich jetzt auch meinen Hinterhuf draufstellen, meinen Vorderhuf draufstellen, den kleinen Huf, den großen Huf. Ich kann in den Kern reinflexen, kann die Laschen anschweißen. Das ist natürlich, wenn ich klebe, bin ich noch flexibler wie beim Nageln, weil beim Nageln brauche ich die Nagellöcher, die brauchen eine gewisse Wandstärke, klar. Ja,
aber auch das ist durchdacht. Das sind breite Nagellöcher, die aber oben im Kunststoff noch verschlossen sind und dadurch halt einfach eine Stabilität halt haben. Du kannst es variabel anpassen, also annageln und
Ich habe also Platz, ich kann den Nagel in einem gewissen Bereich versetzen, aber durch diese Schicht obendrauf wird er geführt und wackelt nicht, was ja oft das Problem beim Kunststoff ist, dass die Nägel nicht wie Metalleisen wirklich bombenfest drin sitzen und da nichts mehr nachgeben kann. Im Kunststoff gibt immer irgendwas nach, aber dadurch sind die erstens mal geführt, die Nägel können in dem Loch nicht hin und her wackeln. Ich würde jetzt sagen, in Y-Richtung. und dadurch, dass das Profil höher ist wie die Nagelköpfe, also die Nagelköpfe sind eingebettet, habe ich auch nicht so viel Druck von unten. Klar, ich kann immer auf den Stein kommen, aber die sind etwas geschützter und dadurch habe ich auch in Z weniger Spiel.
Eine Frage, wann nagelst du, wann klebst du und was hat Vor- und Nachteile aus deiner Sicht jetzt einfach mal?
Ich nagel gar nicht. Das können wir rausschneiden. Ich nagel nicht, ich bin ja bloß Klebetante. Nein, aber Huftechniker zum Beispiel, aber auch Hufschmiede habe ich schon. Es ist halt einfach eine Kostenfrage. Also wenn der Pferdebesitzer sagt, aus Kostengründen, ich möchte nicht kleben, weil logisch, man hat Klebelaschen, das ist mehr Material, es ist mehr Zeitaufwand, es ist einfach mehr Arbeit, das Kleben. Also Arbeit ist Geld. Dann suche ich mir einen Hufschmied, einen Huftechniker, der die nagelt.
Das ist quasi der Notnagel.
Der Notnagel. Für den Notnagel, ja, klar. Aber ansonsten, ich persönlich sehe keinen Grund, sie nicht zu kleben.
Ja, also ich möchte das also unnötig, möchte ja keine Löcher mehr in den Huf reinknallen.
Also ich sehe keinen Grund, warum ich nageln müsste, aber es ist, wie gesagt, die Nachfrage. Also wenn jemand...
Wenn es halt ist, dann könnte man es machen. Okay. Genau. Ja, cool. Du hast dann noch für Kutschen... Stollen für
Kutschfahrer Spikes zum Beispiel? Kannst du eindrehen. Ja. Also die sind schon vorgedruckt, die Löcher, damit man nicht erst vorbohren muss. Die sind genau ausgelegt für diese Standard-Spikes. Stollen musst du selber reinbohren.
Ja, ja, klar. Ja, die Spikes. Ja. Ja. Genau. Weil das ist nämlich ganz interessant. Ich habe vor bestimmt auch schon über ein Jahr einen Podcast mal gemacht, eben mit den Kutschenfjärker in Wien. Mhm. Und die haben damals mit der Stadt Wien zusammen auch eigene Kunststoff Beschläge entwickelt, weil die Geräuschentwicklung von den Straßen weg haben wollten und eben auch wegen der Beschädigung der Straßen, was immer so ein Thema war. Wie weit das jetzt mittlerweile vorangeschritten ist oder was sie daraus ergeben hat, weiß ich nicht, aber ich werde mal nachhaken. Mhm. Weil, genau, da wollte ich mir sowieso mit Marco mal wieder in Verbindung setzen. Schöne Grüße an dieser Stelle, Marco. Ich komme auf dich zu, weil diese Kunststoffbeschläge könnten interessant für euch sein. Super.
Ja, durch diese Seitenkappen hast du halt wirklich auch die Stabilität von echten Aufzügen. Ja. Es spart eine Klebelasche, also sie sind wirklich stabil.
Die liegen jetzt an.
Die liegen an.
Du tust kein Kleber rein.
Nein, nein. Die sind ja, wie ich gesagt habe, mit Vorspannung, also die passen sich an 95% der Hufe an. Ja. Sollte wirklich der Huf so flach sein, dass das immer noch nicht reicht, dann kann ich sie ein bisschen erwärmen und einfach reindrücken, bis ich wieder Vorspannung habe. Also auch Pferde, die Angst vorm Hammer haben, kommt durchaus vor. Die finden das super.
Jetzt muss ich noch mal ganz kurz so ein paar technische Sachen, weil wenn man sich das so hört, denkt man sich, wow, ich meine, da steckt wirklich eine unheimliche Entwicklung und vor allem auch Materialwissen hinter. Wie hast du denn das alles zusammengeholt?
Jetzt wegen Abriebfestigkeit, das sind zwei verschiedene Kunststoffe, die müssen ja auch miteinander harmonieren.
Wo hast du da das Wissen eingeholt und wie ist das entstanden?
Ganz viele Gespräche. Ganz, ganz viele Gespräche, Messen, Materialhersteller an einen Tisch gesetzt, mich stundenlang, tagelang mit verschiedensten Technikern von den Materialherstellern unterhalten. Alles tatsächlich dann auch vieles einfach getestet, also mir Proben schicken lassen, durchgetestet. Du musst dann wieder Prototypen spritzen natürlich, also die vielversprechend waren. Dadurch, dass ich dann mit so vielen verschiedenen Herstellern, Firmen Kontakt hatte, mit diesen Ingenieuren, die da sitzen, habe ich natürlich auch sehr viel verschiedene Informationen bekommen. Ja. Jetzt bin ich das ja auch aus meinem Job gewöhnt, dass ich mich mit solchen Leuten, mit vielen verschiedenen an einen Tisch hocke, bis man ein Auto fertig gebaut hat. Und aus diesen ganzen Infos baust du dir ja einen wahnsinnigen Wissensstand auch auf. Ja. Also du kriegst aus jeder Ecke neue Infos und dadurch wächst ja dein eigener, ich möchte jetzt nicht sagen Erfahrungsschatz, Erfahrungen sind sie erst, wenn du es in der Praxis hast, aber du kannst ja abschätzen, was kann funktionieren, was kann nicht funktionieren oder der eine sagt mir das und der andere das. Jetzt machst du dir natürlich dein eigenes Bild davon und überlegst, wie kann das in meinem Anwendungsfall jetzt richtig sein, welche Meinung von denen klingt für mich besser. Und ja, so haben wir wirklich etliche Materialien durchgetestet. Und Mischungen, dann, ach, es kommt auch so vieles an. Du musst die Haftung zwischen den Materialien, Abrieb ist immer ein Thema. Dann möchte ich nicht, dass das Material stoppt, wenn das Pferd läuft, dass es nicht auf die Gelenke geht. Das Typische, wo alle sagen, oh Gott, Kunststoff stoppt. Dann möchte ich aber auch nicht, dass es zu glatt ist, dass das Pferd oben drauf rutscht. Ja, es ist Wahnsinn.
Wie schaut es mit der Recycelbarkeit aus?
Kannst du so Hausmüll recyceln, Kunststoff? Was keinen Sinn tatsächlich macht, ist, sie wieder zu verwenden. Also einen zu schreddern und wieder zu verwenden, weil das Reinigen von schmutzigen Beschlägen einfach nicht umweltfreundlich ist. Also bis ich die ganzen Verschmutzungen raus habe. Zudem ist die Qualität, wenn ich es dann neu verspritze, einfach nicht mehr die gleiche. Selbst wenn du neues Granulat mit reinnimmst, du hast nie die Qualität wie bei frischem. Und wir wollen ja dann doch Qualität haben. Kann man sich überlegen, ob man irgendwann mal sagt, man macht eine Low-Budget-Variante, aber wie gesagt, dieses Reinigen von dem Kunststoff ist nicht so ohne. Ja. Also einfach mit dem Joghurtbecher entsorgen.
Was ich jetzt noch außerordentlich finde, in der heutigen Zeit ja auch nochmal so ganz selbstverständlich, da oben, da steht Made in Germany. Das heißt, du lässt die auch hier bei uns fertigen?
Ja, also Made in Bavaria wollte ich eigentlich schreiben, aber...
Okay.
Genau. Nee, cool. Es ist wirklich alles eigentlich aus meiner Hand. Die Produktion liegt nicht in meiner Hand, aber da stehe ich echt daneben und habe das überwacht und mir da auch meine eigenen Erfahrungswerte rausgezogen. Also ich bin auch sehr gewachsen, mein Erfahrungsschatz ist gewachsen in den 4 Jahren. Ja, so ist das ganze Produkt wirklich aus meinem Hirn und meinem Erfahrungswert raus immer besser geworden.
Seit wann gibt es das Produkt jetzt auf dem Markt?
Seit Februar.
Februar 26. Genau. Also bei dir zu bestellen?
Ja, seitdem ist der Online-Shop online.
Genau, übrigens auch die Website, vor allem nach draußen, wie professionell ist das dann alles hier? Ganz, ganz ja, große Klasse.
Gescheit.
Ja, aber bist du eine One-Man?
Ja, also ich habe meine Familie im Hintergrund natürlich, aber im Grunde ist es mein Baby.
Krass.
Die unterstützen mich, wenn ich Unterstützung brauche, an jeder Ecke, aber es ist auch die Homepage, es kommt alles aus meinem Kopf.
Ronja, wie geht's weiter? Was ist deine Vision? Was sind deine nächsten Schritte?
Also jetzt ganz kurzfristig kommen die anderen Laschen. Das ist jetzt mein Plan, die in Serie zu bringen. Dann wäre etwas langfristiger natürlich weitere Größen rauszubringen.
Da würde sich mein Noni freuen.
Ja, genau.
Also dann, ich hoffe, ich denke mal nach oben hin, oder?
Ja, oder auch nach unten.
Auch
das
nach
ist
unten,
nach
ja.
unten auch.
Aber
haben
so,
wir ja
so die Gussform ist ja kostet.
Ja, es kostet.
Das kostet.
Genau.
Okay.
Jetzt bin ich schon mal froh, weil ich habe ja die Größe 118, 128 und 138. Das darf man jetzt nicht mit den Größen anderer Hersteller vergleichen, sondern wirklich die Hufbreite nehmen, weil durch die andere Geometrie kann ich nicht sagen, ich habe bei dem Hersteller eine 128, die passt jetzt bei den Opis.
Ja.
Das funktioniert nicht.
Ja.
Genau. Also nach oben sind wir auf eine tatsächliche Hufbreite von 138 beschränkt. Nach unten, ich habe ja noch den Opi Soft.
Also es gibt zwar schon zweierlei Ausführungen.
Genau, das ist der ohne Kern.
Ja.
Den kann ich auf 90 mm Hufe anpassen zum Beispiel. Also ich bin da sehr flexibel.
Das also bis zu Ponys.
Geht super. Auch den Opi Sport mit dem Kern habe ich auch schon auf 104er Hufe. Dann kann man die Seitenkappen abmachen und ich kann ihn dann nochmal individuell zuschneiden. Wenn ich jetzt klebe, kann ich wirklich sehr, sehr eng werden. Also er hat wahnsinnig viel Anpassungspotenzial, deswegen komme ich auch von den Größen weit nach unten. Ja, aber Plan ist dann auf jeden Fall noch weiter die Größen auszubauen. Was ich jetzt auch noch auf dem kurzfristigeren Plan habe, das ist in der Art wie die Keilplatte oder der Klickedeckel eine wiederverwendbare Möglichkeit, die man hinten einlegen kann an den Steg. Wenn ich Pferde habe, die, wo der Strahl wirklich verkümmert ist und ziemlich weit oben, dass ich einen Strahl-Bodenkontakt simulieren kann, also irgendeinen Einleger, um den Strahl da drauf zu stellen, das den ich dann aber abtragen kann. Ja. Genau, wenn der Strahl wächst, dass ich ihn abtragen kann und mit dem Strahl dann nach unten bekomme.
Okay.
Da bin ich gerade dran. Und ja, so fallen mir immer wieder Sachen ein. Also sobald es irgendwo irgendwas gibt, was nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, mache ich mir Gedanken und versuche es dann zu bauen.
Ja, Hammer, Hammer. Ja, ich würde jetzt natürlich mal ausprobieren. Und
die Seitenkappen haben wir ja auch noch, die sind schon vorgewinkelt. Ja, habe ich so am Rande mal gemacht, wenn ich jetzt wirklich die abschneide von meinem Beschlag und ich möchte einen Beschlag, oder ich muss ihn so klein machen, dass die weg sind, dann hätte ich da schon eine fertig gewinkelte Seitenkappe.
Genau. Ja.
Zum Anschweißen, wenn ich die möchte.
Okay.
Oder wenn ich zusätzlich irgendwo irgendwas anschweißen möchte. Genau, die sind noch nicht draußen, die habe ich mal so zum Spaß gebaut.
Und die schmelzt du dir auch an, oder?
Die werden genauso wie die Laschen hingeschweißt.
Hingeschweißt.
Ja. Genau. Es gibt ja sowas schon, aber die sind jetzt eben vorgewinkelt, das ist neu bei denen.
Hast du einen 3D-Drucker gedruckt?
Ja.
Stolz. Ronja, das ganze Design und das Material ist halt daraufhin ausgelegt, halt ein möglichst originalgetreues Barhufgefühl zu simulieren, sozusagen, und damit ja auch das Wachstum des Hufes und des Horns einfach möglichst natürlicher Art und Weise zu fördern. Eben gerade in Bezug auf die Trachten war es ja dir ein großes Anliegen. Jetzt ist es so, wie gesagt, das ist ein innovatives Produkt und du hast dir da so viel Gedanken gemacht, das hast du dir doch bestimmt schützen lassen, hoffe ich doch, oder?
Genau, also ich habe lange überlegt, weil es gibt viele Patente bereits. Es ist wirklich schwierig, wenn du ein Patent anmelden möchtest. Erstens ist es auch wahnsinnig teuer.
Ja.
Zweitens, du darfst kein anderes Patent verletzen. Drittens, dein Produkt muss patentwürdig sein. Es ist ja nicht jeder, ich möchte nicht sagen Mist, jeder unnötige Gedanke ist ja nicht patentwürdig, weil du brauchst eine technische Innovation, um ein Patent auch anmelden zu können.
Ja.
Also es war mir dann doch wichtig, das Ganze zu schützen, weil ich möchte mal behaupten, es gibt viele Menschen mit viel Geld, die können alles umsetzen, wenn sie wollen.
Ja, ja. Genau. Ja, Copy-Paste ist ja leider so eine Gesellschaftsmentalität war mittlerweile.
Und da gibt es ja doch durchaus auch viele, nicht unbedingt jetzt in dem Bereich, aber viele Geschichten von Leuten, die super Ideen hatten und Leuten, die viel Geld hatten.
Ja.
Und ja.
Okay.
Und nicht die mit den Ideen sind dann weitergekommen.
Stimmt. Und du hast ja immerhin das Ganze, die ganzen Gedanken und das Gehirnschmalz da reingesteckt.
Genau.
Also hast du so. Also das Ding ist geschützt in Form und in.
Als Gebrauchsmuster, das Design ist geschützt, wir haben ein Patent angemeldet, die Marke ist geschützt.
Alles unter Dach
alles,
und Fach.
Genau.
Dann kann es losgehen mit dem mit der Erfolgsstory.
Anbindeschlaufen. Auch aus der Not heraus entstanden.
Jetzt schaue ich gerade wie ein Auto. Wie, was ist das?
Anbindeschlaufe, wenn du so ein verrücktes Pferd hast, was sich bei jedem bisschen losreißt, dann geht das Halfter und der Strick nicht gleich kaputt.
Ach so, fürs.
Genau.
Oh ja.
Habe ich tatsächlich auch.
Also das heißt, deine Innovationen, die gehen dann auch über die
Beschläge
draus.
Die gehen über die hinaus.
Klasse. Also ja,
ich habe auch für Hufschuhe, wo es keine, hier eine kleine Werbung an die Rosi.
Also schnitzen war mal.
Genau. Gerne. Die kam mit der Idee, dass es für, ich weiß nicht mehr, wie die Hufschuhe heißen, da ist das aus dem Sortiment genommen worden, diese Verschlüsse. Leider gehen die aber kaputt und sie hatte dann keine mehr und dann habe ich welche gemacht. Genau. Also,
sehr gut.
Letztens, so wächst das Sortiment.
Cool. Letztens ist mein Pferd Danone, der ist an der Anbindestange gestanden und hat sie, der reißt sich normal nie los, aber dem ist eine Wespe auf die Nase geflogen und dann hat er den Kopf anzogen und schon war der Halfter wieder kaputt.
Oh, genau.
Ja, und so ein Ding ist
so ein, also Spezialisten.
Wie nennst du es?
Anbindeschlaufe.
Anbindeschlaufe mit Sollbruch.
Genau.
Mit.
Ja, die ist wiederverwendbar. Also solange sie nicht ganz kaputt ist, ist sie wiederverwendbar. Da geht der Knopf raus.
Ah ja.
Dann ist das Halfter nicht kaputt, weil so Spezialisten habe ich genügend.
Super.
Weil meistens stehen die Pferde, wenn es aufgeht und das ist Ruhe, sie müssen dann keine Panik haben, dann stehen sie wieder.
Ja. Sonst noch Ideen?
Ja, irgendwie viele.
Viele. Also das wird auch noch sehr viel von dir hören.
Die Zeit fehlt immer, aber ja. Ideen habe ich genug.
Klasse. Super. Also, wenn man sich für deine Beschläge interessiert, dann schaut man nach bei www.oki, und zwar schreibt man das O-K-I-E, oki-hufschutz.de. Dein Name ist Ronja Brauner und du bist in Bayern. Man findet dich.
Genau, man findet mich.
Über Insta auch?
Da bin ich noch nicht so ganz aktiv, kein Social Media Angestellten. Okay. Nein, aber ich bin auf Insta, ich bin auf Facebook. Ja. Man erreicht mich.
Klasse.
Ich arbeite noch dran.
Ja, dann bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. War total interessant und ich würde fast sagen zukunftsweisend. Weil ja, so viele Details, so viele Innovationen und Ideen. Große Klasse, ein großes Kompliment erstmal an dich.
Vielen Dank.
Super. Gut, dann war es das für heute für den Podcast. Ich hoffe, das war interessant, nicht nur für Huftechniker und Hufbearbeiter, sondern eben auch für jeden, der so immer sich Gedanken um die Hufe seines Pferdes macht, um die Gesundheit seines Pferdes und der sich immer wieder drum ärgert, wenn wieder irgendwie ein Beschlag abfällt, ein Hufschuh reißt oder sonst irgendwas. Schaut's auf die Seite und dann...
Genau, für solche Leute biete ich ja auch Klebekurse an.
Ja, sehr gut.
Genau, für die, die selber Bedarf haben oder keinen finden, der klebt, war die Überlegung, das gibt's ja gar nicht so selten, ja. Kommt ja durchaus vor.
Ja.
Genau, die können dann auch einen Oki-Klebekurs machen und dann werden die gebrieft, bis es funktioniert.
Das heißt, du gehst auch raus und gibst Seminare, Unterricht,
also,
oder?
Wenn genügend zusammenkommt, sonst müssen die halt zu mir kommen. Ja. Und dann ist mein Ziel, dass das Kleben einfach ein bisschen weiter in die Welt kommt, weil
sehr gut. Es
schon noch Bedarf.
Ganz, ganz mein Wunsch. Und deswegen waren wir auch heute hier und haben drüber das Thema gesprochen. Sind wir gespannt, wie es sich entwickelt. Ich wünsche dir alles Gute und drücke dir ganz fest die Daumen.
Dankeschön.
Geschichten vom Pferd. Der Podcast. Das war der spontane Garten-Podcast, wie man es an den Nebengeräuschen vielleicht gehört hat, aber so geht's ihm zu auf einem Pferdehof. Zu Gast diesmal Ronja Brauner, Gründerin des Startup-Unternehmens Oki Hufschutz für innovativen und alternativen Kunststoffhufschutz, genagelt oder geklebt oder wie auf ihrer Seite steht, die Revolution des Hufschutzes. Mehr Informationen findet ihr auf www.oki-hufschutz.de, wobei Oki, O-K-I-E geschrieben wird, -hufschutz.de. Unter diesem Namen findet ihr auch Informationen auf Instagram. Wie gesagt, ziemlich interessant, nicht nur für alle Huftechniker und Hufschmiede. Auch diejenigen, die sich über den richtigen Hufschutz für ihre Pferde Gedanken machen, sollten da unbedingt mal reinschauen. Und nochmal betont, es sollte eigentlich kein Werbepodcast werden. Aber aus meiner Sicht, der Grad der Innovation und das, was momentan auf dem Markt ist, sollte man sich diesen Hufschutz auf jeden Fall genauer anschauen und als Alternative auf jeden Fall in Betracht ziehen und deswegen meine Sympathie hat er. Jetzt muss er sich natürlich noch in der Praxis bewähren und einen Test werden wir ja selbst auch durchführen, wenn wir das nächste Mal wieder über die Alpen reiten. Informationen dazu werdet ihr natürlich auf meinem Instagram-Kanal ab August erhalten. Zudem gibt es auch noch eine ganze Menge anderer kleine Ideen und Innovationen auf ihrer Website. Wie gesagt, schaut da mal vorbei. Seien wir also gespannt. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß. Bleibt allzeit gut im Sattel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal. Euer Podcast Geschichten vom Pferd. Ciao.